So einen gesegneten, wunderschönen Sonntag uns allen. Wir freuen uns, ich freue mich und danke Gott für diesen gemeinsamen Gottesdienst. Wir sind ein Leib Christi, so lasst uns diese Einheit durch den heutigen Sonntagsgottesdienst bezeugen, genießen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Unser Predigttext heute stammt aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 16 bis 18. Ich lese den Vers 16 vor. Seid alle Zeit fröhlich. Lass uns erstmal beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und bitten um deinen Segen, damit dir unsere Meditation über dein heiliges Wort gefällt. Groß bist du. Öffne und erleuchte unsere kleinen Herzen und Gedanken. Überzeuge uns mit der Schönheit deines Wortes. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Liebe Gemeinde, Fröhlichkeit ist sicherlich etwas, das niemand was dagegen hat. Ja, wir bemühen uns sogar, so lange wie möglich fröhlich zu sein. Was ist aber wahre Fröhlichkeit? Ist zwischen weltlicher und christlicher Fröhlichkeit Freude zu unterscheiden? Hier ermahnt Paulus die Gemeinde der Thessalonicher, alle Zeit fröhlich zu sein. Ist das überhaupt realistisch? Aus einer anderen Bibelstelle wissen wir, dass Paulus nicht lehrte, dass Widrigkeiten keine Traurigkeit und keinen Kummer mit sich bringen sollten. So zum Beispiel in Römerbrief, Kapitel 12, Vers 15 lesen wir, Paulus schrieb da, ich zitiere, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Also im christlichen Leben geht es nicht nur um Freuen, sondern auch doch um Weinen. Was bedeutet es also, alle Zeit fröhlich zu sein? Paulus glaubt, dass inmitten der schwierigsten Situationen die Gegenwart Gottes unsere Seele mit Trost und Freude erfüllen kann. Ich zitiere aus Philipperbrief 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Alles, hier heißt niedrig und hoch sein, satt sein, hungern, übrig haben und auch Mangel leiden, alles. In anderen Religionen dieser Zeit, ich meine während Paulus Zeit, war es vielleicht nur die Philosophie des Stoizismus, mit seiner leidenschaftslosen Gleichgültigkeit, Ataraxia, Apatheia, die dem christlichen Ideal der Fröhlichkeit einigermaßen nahekam. Doch die Fröhlichkeit, in Anführungszeichen, Fröhlichkeit der Stoiker, basierte nicht auf Hoffnung, sondern erwuchs aus der menschlichen Loslösung von den Leidenschaften. Der Schmerz des Leidens berührt sie nicht. Wer jedoch vom Leiden unberührt bleibt, bleibt auch eigentlich von der Fröhlichkeit, der Freude unberührt. Nun ganz anders ist die Quelle unserer christlichen Fröhlichkeit. Wir sind fröhlich, weil wir Hoffnung in Christus Jesus haben. Weil wir glauben, dass Gott unseren Geist samt Seele und Leib uns versehrt und untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus bewahrt. Vers 23, weil wir wissen, dass er, der uns ruft, treu ist. Vers 24. Zu Vers 16 bemerkte Johannes Calvin, einer von den großen Reformatoren, ich zitiere, und sehr undankbar ist der Mensch gegenüber Gott, der die Gerechtigkeit Christi und die Hoffnung auf ewiges Leben nicht so hoch schätzt, dass er sich inmitten des Kummers freut. Zitat Ende. Es ist also die Hoffnung auf Christus, die es uns ermöglicht, alle Zeit fröhlich zu sein. Anders als die Stoiker, die versuchen, dem Bösen gegenüber gleichgültig zu sein, wird den Christen geboten, niemanden Böses mit Bösem zu vergelten, sondern alle Zeit dem Guten nachzujagen, für einander und für jedermann. Vers 15. Christen sind fröhlich, nicht weil wir immun oder unberührt vom Bösen sind, sondern weil wir das Böse mit Guten überwinden können. Wir können fröhlich sein, weil wir stets Gutes tun können. Stetig Gutes tun kommt sicherlich nicht aus unserer Kraft, sondern allein aus Gottes Gnade. Uns wird geboten, alle Zeit dem Guten für jedermann nachzujagen, denn Christus hat dies zuerst zu uns getan. Die überschwängliche Liebe Gottes ermöglicht es uns, stets Gutes zu tun. Alle Zeit Gutes tun ist ein Ausdruck der wahren Freiheit. Wir lassen uns nicht von dem versklaven, was andere uns antun. Und diese Freiheit zu lieben, Gutes zu tun, unabhängig davon, was andere Menschen uns antun, hat sehr viel mit wahrer Fröhlichkeit zu tun. Wenn wir fröhlich sind, neigen wir dazu, Gutes zu tun. Fröhlichkeit und Freude kann man nicht zurückhalten. Sie müssen zum Ausdruck gebracht werden. Deshalb ist Freude von Natur aus überfließend. Deswegen sind alle Zeit fröhlich zu sein, ohne Unterlass beten und dankbar in allen Dingen sein, nicht zu trennen. Sie gehören zusammen. Und es ist aber schade, dass in unserer gefallenen Welt Fröhlichkeit eher auf oberflächliche Weise zu erlangen ist. Ich bin fröhlich, weil ich Bier trinken kann. Das Oktoberfest ist aber schon vorbei. Verstehen Sie mich nicht falsch, also ich bin nicht gegen das Oktoberfest. Mir geht es vielmehr darum, ob wir auch dann fröhlich sein können außerhalb der Festzeit. Denn es steht ja hier, seid alle Zeit fröhlich und nicht seid während der Festzeit fröhlich oder seid nach dem Feierabend fröhlich. Nein, oberflächliche Fröhlichkeit ist keine wahre Fröhlichkeit, denn sie reagiert lediglich auf unterschiedliche Lebensumstände. Das ist nur eine Reaktion. Im Gegenteil, die christliche Fröhlichkeit entspringt aus der Tiefe eines gläubigen Herzens, das Gott immer für die Kommunikation zugänglich ist. Wir sind fröhlich, weil wir die Auferstehung der Toten glauben, weil unser Leben nicht hier auf der Erde endet. Paulus tröstet die Gemeinde der Thessaloniker, damit sie nicht traurig sind, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Kapitel 4, Vers 13. Nicht, dass sie nicht traurig werden dürfen, sondern dass sie die Hoffnung nicht verlieren, auch in der Trauerzeit. Wenn wir sogar in der Trauerzeit getröstet und fröhlich sein dürfen, dann wie viel mehr gilt das für Zeiten der Freude. In solcher Zeit sollen wir Gott gegenüber dankbar sein. Die Versuchung besteht darin, dass wir Gott einfach vergessen. Am letzten Sonntag feierte die Kirche das Erntedankfest. Letzten Sonntag. Sicherlich und natürlich feiern wir mit Freude und Fröhlichkeit. Die Bibel aber warnt uns davor, dass unsere Herzen sich nicht überheben und Gott vergessen. Ich zitiere aus 5. Mose, Kapitel 8, die Verse 17 und 18, das ist nämlich die alttestamentliche Lesung für den letzten Sonntag. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, dein Gott, denn er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Väter geschworen hat, so wie es heute ist. Zitat Ende. Wir haben diesen Reichtum nicht verdient, weil wir bereits dafür hart gearbeitet haben. Ja, wir haben vielleicht doch hart gearbeitet, aber das Gute in diesem Leben ist ein Geschenk Gottes. Im christlichen Leben geht es nicht um Selbsterrungenschaft, Selbsterfüllung, Selbstverwirklichung. Vielmehr geht es im christlichen Leben darum, demütig aus den lieben Händen unseres Schöpfers zu empfangen. Auch das ist ein Grund, fröhlich zu sein. Wir haben bereits gesagt, dass es inzwischen Fröhlichkeit und aufhörlichen Beten und Dankbarkeit in allen Dingen keine Trennung gemacht werden kann. Doch was es bedeutet, ohne Unterlass zu beten und in allen Dingen dankbar zu sein, werden wir gleich hören.
Ja, vielen Dank. Ich grüße euch auch alle ganz herzlich. Wir haben es ja heute mit einer besonderen Herausforderung zu tun. Riecht ihr das, wie gut das Mittagessen duftet jetzt schon? Wie kann ich euch da an dem Text halten? Ihr kriegt auch noch 3 Predigten, bevor dieses gute Essen unten auf euch wartet. Aber lasst uns auf die geistliche Speise konzentrieren. Betet ohne Unterlass. Noch so ein Satz. Paulus, hast du eigentlich irgendeine Ahnung, wie voll mein Terminkalender ist? Betet ohne Unterlass. Auch eine Herausforderung. Es gibt 2 Möglichkeiten, das zu verstehen. Das eine heißt, betet immerzu, ohne Pause, dauernd, ohne aufzuhören. Das andere könnte aber auch heißen, gib nicht auf mit deinem Gebet. Gib keine Ruhe, bis Gott deine Gebete erhört hat. Gib dich nicht zufrieden, wenn du keine Antwort bekommst. Die erste Deutung, immer zuzubeten, ununterbrochen, ist ja eigentlich unmöglich. Wir sind alle hier schon, wenn wir gleich nach dem Gottesdienst miteinander reden, schon dann wird es ja schwierig, gleichzeitig zu beten. Und beten ist ja auch nicht ein Plappern oder ein Hintergrundrauschen. Aber ich will euch einen Gedanken mitnehmen. Beten ist gelebte Beziehung mit Jesus Christus. Beten ist, in einer Beziehung mit Jesus zu sein. Und diese Beziehung mit Jesus Christus ist die beste und wahrste und realste Beziehung, in der du leben kannst. Denn Gott verlässt dich niemals. Er ist immer um dich. Er beschützt dich, er leitet dich, er führt dich. Und Beten ohne Unterlass ist ein Beten in der Haltung, in diesem Bewusstsein: Ich bin nicht allein. Gott ist hier. Und wir können uns diese Haltung, dieses Bewusstsein angewöhnen. Es ist eine Übung, die wir täglich tun können. Eine Übung, in diesem Wissen zu leben: Ich bin hier nicht allein. Jesus Christus ist mit hier. Wenn du also morgen in ein Meeting gehst, mache dir, bevor du in den Raum trittst, bewusst: Jesus geht mit dir. Oder bevor du Zoom oder Teams öffnest, mache dir bewusst, Jesus hat auch ein kleines Fenster in deinem Teams. Wenn du U-Bahn fährst oder Bus, bevor du dich setzt, sprich es aus, dir und dieser unsichtbaren Welt: Jesus ist hier. Und wenn du merkst, dass dich eine Situation gerade überfordert, wenn du vielleicht total genervt bist oder herausgefordert bist, atme einmal ein und einmal aus und mache dir bewusst, du bist nicht allein. Jesus ist hier. Übe es ein, dich immer wieder selbst daran zu erinnern, du bist nicht allein. Die zweite Möglichkeit, diesen Vers zu bestehen, bedeutet: Höre nicht auf, Gott immer und immer wieder deine Anliegen und Nöte zu sagen. Gib nicht auf. Auch wenn Gott scheinbar gar nicht antwortet oder er scheinbar gar nichts tut. Jesus erzählt einmal eine Geschichte von einem Ort, da gab es einen Richter. Und dieser Richter, so sagt Jesus, war gottlos und hartherzig und oft auch ungerecht. Und in der Stadt gab es auch eine Witwe, Und die war darauf angewiesen, dass dieser Richter ihr Recht spricht und ihr Recht verschafft. Eine Witwe ohne Lobby, ohne Einfluss vielleicht, geht immer wieder zu diesem Richter und sagt, du musst mir Recht verschaffen. Jeden Tag. Sie geht ihm regelrecht auf die Nerven. Und anfangs ignoriert der Richter sie einfach, aber sie gibt nicht auf. Und irgendwann sagt er dann, ich fürchte ja weder Gott noch die Menschen, aber diese Frau raubt mir den letzten Nerv. Ich will zusehen, dass ich Recht bekomme, damit sie mich nicht ständig mit ihren Anträgen belästigt. Jesus fordert uns auf, uns diese Witwe in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte zum Vorbild zu nehmen. Also, geh Gott auf die Nerven. Bete unverschämt. Aber wir wissen, dass es wir bei Gott mit einem gerechten Richter zu tun haben. Dass Gott uns liebt. Dass Gott sich um uns kümmert. Er interessiert sich für unsere Nöte. Und Gott sorgt sich um dich. Und Jesus sagt am Anschluss an diese Geschichte auch noch was ganz Interessantes. Jesus sagt, wird Gott seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, also du und ich, wird Gott seinen Auserwählten nicht Recht verschaffen? Wird er sie nicht oder wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen und zwar schnell. Und dann sagt Jesus aber noch was Interessantes. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die einen solchen Glauben haben? Wird Jesus in uns Menschen finden, die Glauben haben? Denn wer glaubt, der betet. Und wer nicht betet, hat er vielleicht schon seinen Glauben verloren? Betet ohne Unterlass. Hör nicht auf zu beten. Verliere nicht den Glauben, dass Gott deine Gebete hört und erhört. Wer glaubt, der betet. Und umgekehrt gilt es auch, wer betet, der glaubt. Denn wenn ich nicht bete, werde ich nicht erleben, wie Gott in meinem Leben wirkt. Gott wartet auf unser Gebet. Er wartet auf unsere Aufforderung zu handeln. Das ist ein echtes Geheimnis. Er wartet auf dein Gebet. Er wartet auf deine Erlaubnis, auf deine Zustimmung, auf deine Bitte, dass du die Tür öffnest zu deinem Herz, aber auch zu den Menschen, die dir wichtig sind oder den Situationen, in denen du Gottes Hilfe brauchst. Im Jakobusbrief wird es einmal so formuliert, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also lasst uns beten. Und nicht aufhören, unsere Anliegen immer wieder und immer wieder vor Gott zu bringen. Lasst uns beten im Glauben, im Wissen, Gott wartet auf unser Gebet, Gott liebt unser Gebet und Gott ehrt unser Gebet. Verliere nicht den Glauben, dass Gott auf dein Gebet antworten wird. Auch wenn du vielleicht gerade lange Zeit in einer Situation steckst und du den Eindruck hast, Gott wäre das egal. Gott sieht dich. Er hört dein Gebet und im Hintergrund ist er schon längst am Handeln und am Wirken. Und wisst ihr, geschrieben ist dieses Wort natürlich an jeden Einzelnen von uns, aber eigentlich an eine Gemeinde. An eine Gemeinde, betet ohne Unterlass. Also die Gemeinde ist aufgefordert, ohne Unterlass zu beten. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir immer mehr darin wachsen, dass wir eine betende Gemeinde werden. Im Vertrauen, dass Gott einen Plan mit uns hat und an diesem Ort. Und dass wir nicht aufhören zu beten, sondern immer und immer wieder einstehen für die Menschen, auch hier in der Nachbarschaft, für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie Jesus kennenlernen. Lasst uns Beter werden. Lasst uns eine betende Gemeinde werden. Amen.
Liebe Geschwister, ich freue mich, heute unsere internationale Gemeinde zusammen Gottesdienst feiern zu dürfen. Wäre ich auf Vietnamesisch predige, wird eine Übersetzung auf Deutsch vorne gezeigt. Kinder bei Muxer Ruth Adria Möhle und Muxer Chris Tanto. Kính thưa toàn thể anh chị em, con cái Chúa trong ba hội thánh. Chúng ta đang ở trong mùa lễ tạ ơn. Là con cái của Chúa thì chúng ta có rất nhiều những điều để chúng ta tạ ơn Chúa. Chủ nhật hôm nay là một ngày lễ rất là đặc biệt. Ba hội thánh chúng ta tổ chức lễ thờ phượng Chúa chung với nhau. Đây là một điều rất là phước hạnh và chúng ta tạ ơn Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa yêu chúng ta. Chúa đã chết đến thế gian để chịu chết trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng ta ân điển là một món quà sự sống đời đời. Và đó là một món quà vô giá mà không có thể tiền bạc nào có thể mua được. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng ta có sức khỏe, có công việc làm. Và chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì chúng ta đang được sống ở trên đất nước Đức này. Một đất nước rất là bình yên. Mà trong khi đó nhiều người phải sống ở một đất, ở trên thế giới này họ đang phải sống ở một đất nước rất là nghèo khó. Và phải chịu cảnh chiến tranh tàn phá, chết chóc, đau thương. Họ phải chịu cảnh thiên tai lũ lụt, động đất. Và có biết bao nhiêu những điều mà chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta được Chúa ban phước và được trong sự bình an. Nhưng lời của Chúa dạy chúng ta rằng trong mọi hoàn cảnh hãy cảm tạ Chúa vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giêsu Christ là như vậy. Chúng ta cần hiểu rõ rằng lời của Chúa dạy chúng ta cảm tạ Chúa ở trong mọi hoàn cảnh chứ không phải cảm tạ Chúa về mọi hoàn cảnh. Hai điều này có sự khác biệt khác nhau, được quý ông bà anh chị em. Một người mắc bệnh ung thư không thể nó cảm tạ Chúa rằng Chúa cho tôi mắc bệnh ung thư. Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt ở trong mắc bệnh ung thư như vậy thì họ vẫn được bình an, vẫn lạc quan, vẫn vui vẻ, vẫn yêu đời và vẫn dâng lời tạ ơn Chúa. Sứ đồ Phao-lô khi ông đưa ra lời khuyên này cho con cái của Chúa ở tại hội thánh Thessalonica, bởi vì chính ông là người đã có kinh nghiệm ở trong cái hoàn cảnh tù tội nhưng ông vẫn vui mừng và ngợi khen Chúa. Câu chuyện được ghi lại ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16 từ câu 16 đến 40. Và sứ đồ Phao-lô và Sina bị cầm tù ở thành Philip. Chúng ta biết rằng thành phố Philip ở miền Bắc Hy Lạp và cách thành phố Thessalonica khoảng chừng 160 km. Sứ đồ Phao-lô và Sina bị bắt và tống giam ở trong ngục tù. Và khi bắt bị tù đầy như vậy thì hai ông tay và chân bị xiềng xích và tra tấn rất là dã man và rất là đau đớn. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh ngục tù như vậy, hai ông vẫn vui mừng, ngợi khen và cảm tạ Chúa. Vào lúc nửa đêm hai ông cầu nguyện và tạ ơn Chúa, cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa thì phép lạ của Chúa được bày tỏ. Và bỗng có một cơn động đất xảy ra. Tất cả nền nhà ngục tù đều rúng động và các xiềng xích của tù nhân bị rớt xuống và người giám ngục sợ hãi run rẩy và đi đến với ông và nói rằng tôi phải làm gì để được cứu rỗi. Phao-lô nói rằng hãy tin Chúa thì ông và cả nhà ông được cứu. Và ngay trong đêm đó cả gia đình người giám ngục đã tin Chúa và làm lễ bắp, chịu lễ báp têm. Và đó là một phước hạnh mà chúng ta tạ ơn Chúa trong hoàn cảnh như vậy. Kính thưa quý vị, sứ đồ Phao-lô ở trong hoàn cảnh tù ngục, ông bị tra tấn, ông bị đánh đập như vậy nhưng ông vẫn vui mừng và ngợi khen Chúa. Cảm tạ Chúa bởi lời ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ thay đổi hoàn cảnh. Chúa phá tan xiềng xích ngục tù và giải phóng cho Phao-lô và Sina được tự do. Và Chúa biến cái ngục tù trở thành nơi phước hạnh. Chúa biến những điều xấu trở thành những điều tốt. Và là con cái của Chúa, chúng ta không tuyệt vọng ở trong cái hoạn nạn và thử thách. Nhưng mà trong mọi hoàn cảnh, trong mọi việc, khi chúng ta phải chịu đựng hay là chúng ta chấp nhận, trong mọi việc chúng ta hãy cảm tạ Chúa. Vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng với chúng ta. Và Ngài có phương cách để thay đổi cái hoàn cảnh từ xấu ra đến tốt. Thay đổi hoàn cảnh đó. Amen. Cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh không có nghĩa là trong thuận cảnh, nghĩa là trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh chúng ta đều phải cảm tạ Chúa. Ở trong thuận cảnh thì chúng ta dễ dâng lời tạ ơn Chúa lắm, phải không? Dễ dâng lời tạ ơn Chúa. Khi mà Chúa ban cho chúng ta có sức khỏe, có công ăn việc làm, cho công việc làm ăn được thuận lợi, cho con cái học hành thành đạt, chúng ta dễ tạ ơn Chúa. Nhưng mà khi hoạn nạn thử thách đến với chúng ta, với đời sống của chúng ta, trong đau yếu, bệnh tật, thất nghiệp, làm ăn thua lỗ, chúng ta khó mà tạ ơn Chúa. Khi đó khó mà tạ ơn Chúa được. Và lúc đó khi chúng ta có thể, trong chúng ta có thể có sự lầm bầm, oán trách, hỏi rằng Ngài ở đâu? Đức Chúa Trời tại sao lại để con hoạn nạn trong sự đau khổ như thế này? Con là người trung tín đi thờ phượng Chúa, con người trung tín phục vụ Chúa mà. Tại sao Chúa lại để hoạn nạn xảy ra đối với con như vậy? Chúa ơi, tại sao? Và chúng ta có thể nghi ngờ và đặt ra rất nhiều những câu hỏi như vậy. Kinh Thánh ghi lại câu chuyện Job. Ông là một người trọn lành và kính sợ Đức Chúa Trời và lánh xa điều ác. Job đoạn 1 câu 1b. Ông Job là một người giàu có ở Đông Phương thời bấy giờ. Nhưng bỗng một hôm ông bị mất tất cả tài sản. Lừa bò, lừa cừu, lạc đà, tất cả đều mất hết. Và các đầy tớ của Chúa thì bị giết. 10 người con đang dự tiệc thì một cơn lốc từ sa mạc đổ vào và nhà cửa sập xuống và 10 người con cũng bị chết. Nghe đến đó thì ông Job đứng lên và đứng dậy, xé áo, cạo đầu rồi quỳ sấp mặt xuống và thở lạy Đức Chúa Trời. Ông nói rằng, tôi trần truồng nọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng trần truồng trở về lòng đất. Chúa ban cho, Chúa sẽ lấy lại, danh Chúa đáng được chúc tụng. Job đoạn 1 câu 21, 20 đến câu 21. Kính thưa anh chị em, ở trong hoàn cảnh đau đớn tột cùng như vậy, nhưng ông Job không hề một lời trách Chúa, ông cũng không hề một lời nói phạm đến Đức Chúa Trời, mà vẫn ngợi khen và chúc tụng Chúa. Ông Job không biết rằng hoạn nạn xảy ra cho ông là do Satan kiện cáo, và những điều xảy ra đó là được sự cho phép của Đức Chúa Trời, và Chúa luôn bảo vệ ông. Kinh Thánh cho biết rằng cuối cùng Chúa đã ban lại cho ông gấp đôi tất cả những gì ông đã mất. Thưa anh chị em, Kinh Thánh nói rằng sự hoạn nạn nhẹ và tạm sanh ra cho chúng ta sự vinh hiển, cao trọng, đời đời, vô lượng, vô biên. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 17. Hoạn nạn thử thách là để tôi luyện chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn ở trong Chúa. Hoạn nạn thử thách là để cho chúng ta được kinh nghiệm vững vàng ở trong Chúa. Hoạn nạn thử thách là để cho chúng ta được gần bên Chúa và nương cậy quyền năng của Đức Chúa Trời. Hoạn nạn thử thách là để cho chúng ta tin cậy vào quyền tể trị ở Chúa, của Chúa ở trong mọi hoàn cảnh đối với chúng ta và trong mọi việc đối với chúng ta. Và như vậy thì chúng ta phải cảm tạ Chúa ở trong mọi việc, và hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, phải không ạ? Chúng ta cần phải tin rằng Đức Chúa Trời là đấng có quyền tuyệt đối ở trên mỗi đời sống của chúng ta và trên mỗi công việc của chúng ta. Chúa có chương trình cho mỗi đời sống quý vị và tôi. Đấng có thể mang lại những cái điều tốt ngay cả từ những điều xấu, đem lại phước hạnh ngay từ những sự đau khổ, và thay đổi cái hoàn cảnh từ xấu trở thành tốt và những điều mà chúng ta sử dụng. Và Chúa ban cho chúng ta những cái điều tốt lành. Là như vậy. Là Cơ Đốc nhân không có nghĩa là chúng ta được miễn trừ. Là Cơ Đốc nhân không có nghĩa là chúng ta được miễn trừ mọi những sự thử thách, mọi những sự hoạn nạn. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ Chúa, vì đấy là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu Christ. Amen.